Ich sag Spillover. Was sagst du?
Mehr davon. Wunderbar.
Hallo und herzlich willkommen zu Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Ich bin Susan Weckauf und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Denn in der heutigen Folge decken wir das ganze Spektrum ab. Von Kinderbuch bis Kalaschnikow. Mein heutiger Gast ist Stella Dreis, preisgekrönte Illustratorin, die ihren eigenen Stil als schräg, skurril und manchmal poetisch beschreibt. Oder am besten beides zugleich. Wie das Leben einer Illustratorin verlaufen kann, deren Lehrer ihr im Kindesalter vom Zeichnen abgeraten haben, wie es hinter dem Zeichenbrett aussieht und was Heidelberg für sie einzigartig macht. Das erfahrt ihr in der neuen Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Du bist Illustratorin, du bist Künstlerin. Erzähl mir mehr von dir.
Ja, erstmal tausend Dank, dass ich da sein kann, darf. Das ist sehr schön, das freut mich sehr. Mehr von meinem Beruf, von mir, von meinem Beruf vor allem.
Über dich und alles, was dich ausmacht.
Ja, also ich habe mit Zeichen habe ich eigentlich schon immer was zu tun gehabt. Das ging noch Kindergarten. Dann gab es so eine Pause mit 12, 13, habe ich gesagt, okay, du wirst nie so gut wie Leonardo Lasse sein. Mhm. Und dann hatte ich mir 8 Jahren das Zeichnen verboten und habe was ganz anderes gemacht, Biologie, Chemie studiert und im Bereich Agrarökologie. Und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, so ohne Zeichnen geht gar nicht so ganz, ohne kann ich nicht. Und dann habe ich angefangen, mir Sachen selber beizubringen. Und ich musste eigentlich von Strichmännchen wieder anfangen.
Also tatsächlich, dass du sagst, du hast gezeichnet von Kindergarten, bis du 12 warst. Und alles, was du konntest, alles, hast du wieder verloren?
Alles vergessen. Verloren, irgendwo verschwunden.
Wahnsinn.
Ja, das ist so wahrscheinlich meine große Gabe, zu vergessen, zu verlernen.
Aber du hast alles wieder neu gelernt und wenn ich mich recht entsinne, hast du es ja auch dann deine eigene Sprache oder auf deine eigene Sprache wieder gelernt.
Ja, es ist interessant und ich finde das ganz toll eigentlich, wenn man etwas von vorne neu anfängt, wenn man Sachen vergisst, wenn man Sachen verliert. Es ist eine Möglichkeit, diese Sachen oder anderen ganz neu zu entdecken, neu zu erfinden und sich auch neu zu definieren. Und durch diese ganz neue schiefe, krumme Linien, die ich immer noch beibehalten habe, bin ich jetzt das, was ich auch bin. Und das ist auch wunderbar. Ansonsten wäre ich einfach wahrscheinlich sehr nach allen Maßstäben zugeschnitten geworden. Das wäre auch nicht so gut.
Da habe ich 2 Fragen. Die erste, es ist ja deine Kunst, ist ja eigentlich primär was, was man sieht. Jetzt sind wir hier ja in einem Hörmedium. Wie kannst du den Zuhörenden deine Kunst beschreiben?
Illustration, da muss ich mir über Illustration sprechen, was Illustration ist. Illustration ist eine bildliche Sprache, klar. Einerseits, es gibt auch ganz verschiedene Arten von Illustrationen. Illustration kann Informationen transportieren, Illustration kann Text erklären, Information kann Begriffe erklären, zum Beispiel auch im Schulbuch verwendet wird oder auf Broschüren oder Illustration kann aber auch komplizierte Inhalte auch ganz einfach erklären. Illustration kann Texte, literarische Texte ganz neu sehen oder zufügen, kann neue Wege zufügen, kann neue Geschichten zufügen. Das ist etwas, was ich sehr mag persönlich, wenn man mit einem literarischen Text arbeitet, dass ich auch im gewissen Sinne eine weitere Ebene zufüge oder einen ganz eigenen Geschichte noch dazu erzähle. Natürlich es muss alles an den Text gehalten werden. Es ist eine gemeinsame Sprache, was da gesprochen wird, muss auch ineinander fließen oder sich gegenseitig unterstützen. Aber es gibt immer wieder Möglichkeiten, wo ich sozusagen kleine Geschichten einbaue, die man vielleicht nicht gleich erkennt oder nach dem zweiten, nach dem dritten Lesen oder auch wenn man bestimmte Informationen oder bestimmte Inhalte kennt, dann kann man das erkennen.
Ja. Jetzt ist Illustration, wie du es gerade beschrieben hast, ja wirklich sehr vielfältig. Was macht deine Illustration aus?
Meine Illustration und meine Sprache ist einerseits, bei mir ist es typisch, dass ich sehr häufig, ich habe so zwei Bereiche, wo ich mich sehr zu Hause fühle. Das eine ist etwas skurril, schräg, skurril. Kann ruhig auch in die Satire gehen. Das andere ist eher so diese poetische Seite, was ich auch sehr stark habe. Und manchmal geschieht das Wunder, dass ich beides zusammenfügen kann. Das ist wunderbar dann. Dann fühle ich mich sehr wohl und sehr zu Hause. Das andere, was mich oder meine Bilder ausmacht, ist vielleicht so eine gewisse Verträumtheit irgendwo, aber auch Anbindung an das Realität, das ist immer ganz wichtig für mich. Und Kontraste und Gegensätze, liebe Kontraste. Und damit zu arbeiten, ist für mich sehr wichtig. Und dadurch erreiche ich auch ganz nur Sprache oder für mich auch etwas, wo ich mich ja identifizieren kann.
Wann wurde dir klar, dass du dich damit identifizierst oder anders, dass du nicht ohne kannst, nicht ohne zeichnen?
Bei mir ging es eigentlich, mein ganzes Leben ist voller Umwege und das finde ich aber ganz gut so. Und ich hatte nach dieser Agrarökologie-Studium in Bulgarien, habe ich irgendwann nach 3 Jahren abgebrochen, dann bin ich nach Deutschland in Hamburg gelandet, habe dann ein Studium im Bereich Modedesign gemacht, 5 Jahre lang, sehr spannende Zeit. Irgendwann habe ich dann aber festgestellt, ich habe mit Kostas Mokodis dann gearbeitet in München. Eine wunderbare Zeit, was ich sehr, sehr genossen habe. Aber ich habe dann festgestellt, okay, diese Welt ist nicht meins. Mhm. Ich gehöre nicht dahin und habe mich irgendwann dann gefragt, was ist das, was mich ausmacht oder was liebe ich eigentlich? Und das war eben das Zeichen und die Geschichten, Bücher, Geschichten. Das ist etwas, was mich immer begleitet hat und ja, ich liebe es. Und so habe ich gedacht, okay, mach was daraus. Und das war eben Illustration. Und dann fing es an mit der eigentlichen Frage, was bedeutet eigentlich Illustration und was macht eigentlich ein Illustrator? Und habe dann ganz viele Bücher, illustrierte Bücher angeschaut und versucht, meinen eigenen Weg, meine eigene Sprache da zu finden. Dann bin ich zur Buchmesse gefahren, die erste Buchmesse in Bologna. Gott, ein Desaster, ich bin zu spät angekommen. Alles war vorbei.
Nein.
Naja, ich habe damals nicht gewusst, dass es eigentlich erst der zweite Tag sehr wichtig ist. Mhm. Und ab da eigentlich kannst du gleich nach Hause fahren. Ja. Ab da gibt es keine wichtigen Termine, keine Mappenvorschau, Mappenschau und so weiter. Also dann, ja, danach war ich ein bisschen schlauer, bin ich zum ersten, zweiten Tag hingefahren, habe meine Mappe mitgenommen und versucht, Termine zu bekommen. Das ist ganz wichtig. Und von Stand zu Stand gelaufen, meine Bilder gezeigt. Und es war ein langer Weg, aber sehr interessant, weil ich da eine Sache, wichtige Sache verstanden habe. Es gibt eine Welt, ich meine im Sinne von Welt, von Verlagswelt oder auch von, jeder Land hat ihren eigenen Geschmack, ihre eigenen Verständnis für Bildsprache oder jedes Land spricht was anderes an. Mhm. Es liegt auch an so viele Faktoren, Licht, Kontraste, ja. Denkweise, Kultur, Tradition, alles spielt eine Rolle. Und es gab so zwei, grob genommen, zwei Bereiche. Die einen sagten, oh, das verstehen wir nicht, das ist gut, das wollen wir.
Ja.
Da haben die Kinder was zu fragen. Da kann eine Kommunikation zwischen Eltern und Kind stattfinden. Das ist gut.
Toll.
Das ist schön. Die anderen sagten, oh nee, das, da weiß man nicht, wo die Nase und der Mund ist. Und der Hals, das ist zu komplex, zu kompliziert für Kinder. Das wollen wir nicht. Und das war für mich ein großes Erkenntnis. Okay, wo willst du hin?
Ja.
Und es gibt weder gut, besser oder schlechter, es gibt einfach anders. Und das finde ich sehr wichtig. Und je nachdem, in was für Stadium ich auch bin, in was für Zustand ich bin oder was für eine Geschichte ich gerade bekomme oder an jemandem sozusagen bringen möchte oder zeigen möchte, dann weiß ich, okay, wo soll ich hin?
Mhm.
Aber insgesamt finde ich wichtig, dass Kinder Fragen stellen können und sollen und dürfen. Und das ist wunderbar, Fragen zu stellen. Und das ist wunderbar, wenn man nicht alles gleich versteht.
Also ist es das auch was deine Bilder charakterisiert, deine Illustrationen, dass man nicht alles sofort versteht?
Ja, oder dass man die Möglichkeit hat, es mehrfach anzusehen und in verschiedenen Stadien seines Lebens was anderes zu finden. Das finde ich ganz wichtig, dass es nicht irgendwie so stark an irgendwelchen Morden orientiert ist. Das ist eine gewisse Zeitlosigkeit, oder? Dass es auch für Erwachsene und kleine Kinder oder kleinere Kinder interessant ist, oder dass man irgendwann mit, nach 5 oder 10, auch nach 20 Jahren sich das Buch anschauen kann und sagen kann, ach, nach wie vor schön oder interessant, oder, ja.
Und das mit den eigenen Kindern irgendwann liest und denkt, wow, das habe ich ganz anders gesehen damals.
Genau, ja.
Bevor wir tiefer in deine Bilderwelt eintauchen, du hast gerade davon gesprochen, dass du mit Mappen irgendwo hingehst. Wie ist die Arbeit denn als Illustratorin? Gibt es einen klaren Tagesablauf oder natürlich wird jede Illustratorin, jeder Illustrator sich den selbst machen, aber wie findet deine Arbeit statt? Wie kriegst du Jobs?
Ich hatte früher eigentlich das immer selber gemacht. Also ich habe sozusagen, um Aufträge zu bekommen, bin ich zu Buchmessen gefahren. Wichtige Buchmessen sind für mich als Illustrator Bologna Buchmesse.
Mhm.
Das ist reine Kinderbilderbuchmesse.
Mhm.
Wunderschön. Mhm. Das andere ist Frankfurter Buchmesse und Leipzig, nicht so wirklich für Illustration, aber dennoch ganz gut, um die Leute wiederzusehen und um Gespräche zu führen und
Netzwerken
und alte Freunde und neue Freunde finden. Das ist immer sehr wichtig und sehr schön für mich. Und das ist nach wie vor ein Weg. Also hoffentlich kommen die Messen wieder zustande. Und das ist aber auf jeden Fall ein wichtiger Weg, um Aufträge zu bekommen. Das andere ist natürlich, man kann sich auch beim Verlage selber melden, initiativ bewerben. Das habe ich bis jetzt wenig gemacht. Und wenn ich auch von Kollegen, wenn ich positive Resultate gehört, aber ist auf jeden Fall zu empfehlen. Also man soll es alles Mögliche versuchen. Viele verschicken auch Postkarten an Weihnachten, um die ganzen besonderen Feiertage und
um sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ja,
damit man im Gedächtnis bleibt. Ja. Das mache ich selten, eigentlich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Ja, das ist nicht meins, sage ich so. Aber man kann es tun. Und es gibt ganz unterschiedliche weitere Möglichkeiten durch bestimmte Events, die stattfinden, Workshops, Ausstellungen, das ist auch eine Möglichkeit. Hauptsache, man trifft Leute und man spricht auch über das, was man tut. Seit einiger Zeit habe ich jetzt eine Agentin, das ist Agentur Susanne Kopper aus Erlesen, ausgezeichnet, sehr schönes Ereignis. Ich bin sehr dankbar, dass ich dabei bin und froh darüber. Und es ist eine sehr schöne Zusammenarbeit, die immer mehr zusammen wächst. Das freut mich sehr. Und Das ist auf jeden Fall eine große Hilfe, weil das ist jemand, der sich sehr gut in dem Bereich seit Jahren auskennt und auch viel für seine Leute tut und sich einsetzt. Sie kennen, also es gibt viel, wichtig bei Illustrationen ist, dass man weiß, dass es halt, es gibt sehr viele kleine, feine Details, die als Illustrator viele nicht kennen und im Vertragsverhandlungen sehr wichtig sind.
Wie zum Beispiel?
Ach, zum Beispiel, worauf haben wir alles Recht? Also rechtliche Fragen, das sind so ganz feine Details, die jetzt ich hier zu weit gehen würde, wenn ich das aufliste und zu viel ist. Und ich mich selber, wie gesagt, nie so gut auskenne, dass meine Agenten.
Sehr gut.
Wo ich gerne alles in diese Richtung abgebe, weil sie sich da tausendfach besser auskennt. Ja. Und aber das ist halt wichtig für uns und dass wir da eine Hilfe bekommen und haben. Und das macht auch zum Beispiel Illustratorenorganisation, das ist eine großartige Organisation, die Illustratoren in vielen Bereichen unterstützt mit Fragen, Antworten und Informationen, was Honorar betrifft, was unsere Rechte betrifft. Also das ist, die machen einen guten Job und eine sehr wichtige Funktion. Und ja, ich bin auch sehr froh, dass es die auch gibt.
Das glaube ich, das ist erleichternd und du kannst kreativer sein dann.
Ja, es ist auch wichtig, dass Illustratoren mehr Stimmen bekommen, weil ja, wir sind normalerweise etwas zurückgezogen, arbeiten in unseren Ateliers oder Wohnungen und machen einen großartigen Job, finde ich. Am Ende bleibt aber nicht so viel übrig und ich glaube, es ist wichtig, dass Illustration an Wertschätzung noch mehr gewinnt und mehr verstanden wird, was das eigentlich bedeutet und was für eine große Rolle spielt, weil ein Bilderbuch an Illustration ist verloren.
Das heißt, ihr werdet ja sichtbar durch eure Illustrationen, ein Teil von euch oder komplett ihr, aber ihr als Person, das geht ja oft dann unter, schätze ich mal.
Ja, das ist auch nicht so schlimm, finde ich. Also eigentlich bin ich dafür, also ich persönlich, ist mir gar nicht so wichtig, dass mich als Person wahrnimmt. Eigentlich ist es egal, wer ich bin. Aber es ist wichtig, dass die Arbeit wahrgenommen wird. Es ist wichtig, dass die Arbeit von Illustratoren wahrgenommen wird und geschätzt wird. Das ist mir ein großes Anliegen. Weil wir machen echt viel. Und es ist wichtig, was da getan wird. Und die Person, wer ich bin, woher ich komme, das ist eigentlich egal.
Das fließt ja mit in deine Illustration.
Und ein, manchmal habe ich Lust, da Preis zu geben, manchmal nicht.
Ja. Wie verdienst du denn dann dein Geld?
Also zum Teil natürlich durch, allein von Bilder, Kinderbuch zu leben, das ist schwierig. Weil realistisch gesehen ein Illustrator, also bei uns ist es so, wir bekommen bestimmten Honoraren vorausgezahlt, wenn man einen Vertrag abschließt. Du bekommst als Illustrator einen bestimmten Honoraranteil. Das ist ganz unterschiedlich, hängt von vielen Faktoren ab, Größe des Verlags, wie viel arbeite ich habe, wie viele Seiten das Buch hat, geht es um Bilderbuch, geht es um Kinderbuch, Kinderroman, geht es dabei um Schulbuch, also jeder Bereich hat bestimmten, ja, auch Honorarsatz, was typisch ist. Es wäre wirklich schön, wenn es da ein Gesetz gäbe, wo man sagt, unter diese Honorar darf es nicht sein.
Auch ein Mindestlohn.
Ja, das wäre nicht schlecht, weil da gibt es auch Geschichten, die nicht so schön verlaufen. Und ja, das wäre so ein Wunschbild. Und auf jeden Fall, es gibt auch, also sozusagen, wo war ich dann geblieben? Honorar, genau. Also nach ab diesem Honorar gibt es auch vom Verkaufspreis bekommt ein Illustrator 5% meistens von dem Verkaufspreis. Das ist eigentlich nicht viel. Also davon können wir sozusagen nicht leben. Es sei denn, dass man sehr viel produziert und dann kommt es mit der Zeit immer wieder was an Tantiemen rein. Aber insgesamt, es ist, sage ich mal, utopisch, dass man allein davon lebt. Leider, sage ich. Es wäre schön, wenn das anderes wäre, so wie bei anderen Berufen, wenn Illustratoren einfach mehr Geld bekommen würden, das sollte eigentlich sein, finde ich. Weil das Geld ist da, die wird einfach anders verteilt. So. Und Autoren eingeschlossen, die verdienen eben so zu wenig. Und das sind so zwei Bereiche, die sehr am Kämpfen sind.
Die eigentliche Kunst machen, ja, kriegen gar nicht
genau
so viel ab.
Und das finde ich sehr schade. Und da muss irgendwas getan werden. Muss einfach mehr Verständnis, mehr Wertschätzung geben, auch von Verlagsseite her. Mhm. Und von anderen Stellen natürlich. Mhm. Und ja, auf jeden Fall. Eine weitere Quelle ist natürlich, was ich sehr gerne mache, sind Workshops mit Kindern oder mit Erwachsenen. Mhm. Das macht mir riesen Spaß, einfach weil ich mich da total albern und verhalten kann, ähnlich.
Workshops zum Thema Zeichnen dann?
Ja, einfach unterschiedlich, Thema Illustration oder man denkt sich was aus oder Geschichten selber erzählen und die dann auch illustrieren. Arbeiten mit Strukturen, mit weil ich arbeite häufig mit so einer Technik, die mit bedruckten Papier. Mhm. Heißt, also ich bedrucke halt Papier erstmal selbst, dann bastle ich daraus Collagen, kombiniere es mit Pastellkreide, mit Acryl und das ist eine wilde Mischung, mhm, aus allen möglichen Richtungen und am Ende, damit es am Ende so eine ganz eigene Sprache entsteht, das ist gut und ich habe meinen Spaß daran und ich merke, dass die Kids das auch sehr gerne mögen. Mhm. Und ich kann auch dort Kinder abholen, die normalerweise eher Schwierigkeiten haben mit Aufmerksamkeit oder mit was zu machen. Also ich hatte eine sehr interessante Erfahrung. Es war ein schönes Projekt, wo ich kann mich jetzt leider nicht an die Namen, also ich habe, wie gesagt, schlechtes Gedächtnis, aber es war ein Workshop, wo ich in einer Schule war, und die Klasse war mit Kindern, die sehr große Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren, aus etwas schwierigen Verhältnissen kamen und insgesamt sehr unruhig waren. Und ich habe versucht, erstmal hatte ich so ein Thema mir ausgedacht, dass man mit Sprache und Bilder arbeitet, dass man aus falsch geschriebenen Wörtern irgendwelchen Bilder zusammen herstellt oder ja, einfach spielerisch mit dem Thema umgeht, Sprache, Bild. Und das war sehr interessant, weil ich habe das so mich hingestellt, erklärt und stellte sich heraus, aber viele von den Kindern können nicht schreiben, können nicht lesen, obwohl sie, mhm, schon sehr erwachsen waren. Mhm. Und dann musste ich innerhalb von kürzester Zeit mir was komplett anderes überlegen. Das hat auch so halbwegs funktioniert, aber auch nicht so ganz. Und dann kamen wir irgendwann auf das Thema Drucken. Mhm. Und da habe ich eben so einen Junge auf einmal, der die ganze Zeit Unsinn getrieben hat und Stühle geworfen hat, auf einmal war er dabei. Und da habe ich gedacht, okay, für jede gibt es eine Sprache. Mhm. Und für jede gibt es eine Möglichkeit, sich zu finden. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass ich da der Kids eine Möglichkeit gebe, sich selbst zu finden oder so eine Ausdruckmöglichkeit finden, was sie ausmacht. Das ist, geht mir nicht unbedingt darum, dass es was ganz Besonderes entsteht, sondern einfach Mut zu machen, sich selbst zu sein.
Sehr schön.
Sich selbst zu finden. Und weil ich selbst so lange Zeit auch dafür gebraucht habe und ich weiß, wie schwierig das ist und wie schade das ist, wenn man sich irgendwann aufgibt. Und das möchte ich vielen einfach ersparen. Oder ja, einfach aus sich herausgehen und einfach sein.
Die eigene Stimme überhaupt erstmal wahrnehmen und zu schauen, wie transportiere ich die dann nach außen.
Ja, ja. Einfach sich auch mal mögen.
Und das, was man macht.
Ja. Ja.
Machst du das auch für Erwachsene?
Ja. Ja, also ich habe lange Zeit damit ein bisschen Probleme gehabt, dachte so, ob ich das gut kann, ob ich das schaffe und dann aber doch gewagt und das war gut, das war ganz anders, aber genauso bereichernd auch für mich und ich werde das immer wieder gerne tun, ja, doch.
Auch wenn du sagst, es geht dir nicht um dich als Person oder woher du kommst, ist ja doch das, wer du bist und was du bist und deine komplette Geschichte, das, was mit in deine Arbeit mit einfließt.
Ja, schon, ja, hast du recht.
Deswegen würde ich sehr gerne nochmal auf dich und deine Einflüsse und deine Inspiration eingehen, weil du kommst ja ursprünglich aus Bulgarien und wie du vorhin gesagt hast, bist du erst für das Modedesign-Studium nach Deutschland gekommen.
Ja.
Wie alt warst du da?
22.
Konntest du vorher Deutsch?
Nein, also die Geschichte ging so, 22, das war 95, 1995, das war in Bulgarien die düsterste Zeit überhaupt, höchste Inflation, die Leute hatten kein Geld und keine Aussicht, keine Perspektive. Meine Familie eingeschlossen und mir war es klar, okay, wenn ich hier bleibe, kann ich niemals das tun, was ich tun möchte und vor allem, wie ich mir das vorstelle oder wie ich das gerne tun möchte, weil ja, es herrschte eine ganz andere Stimmung damals. Und ich habe gedacht, okay, ich muss hier weg. Und habe dann versucht, mich zu bewerben, habe meinen Koffer gepackt irgendwann nach langen Geschichten, die jetzt hier zu viel zu erzählen. Aber auf jeden Fall habe ich irgendwann meinen Koffer gepackt und ich wusste, guten Tag, guten Abend, mein Name ist Stella, schön, dass ich da bin. Das war es ungefähr an Wortschatz, was ich mitgebracht habe. Und ich dachte, irgendwie kriege ich das hin, also irgendwie wird es. Und bin dann um 12 Uhr abends in Hamburg gelandet und ich hatte eigentlich von der Akademie Jagd damals eine Wohnung reserviert gehabt. Bin da hingegangen, der Mann meinte, sorry, die Wohnung ist vergeben.
Oh.
Die Frau hat bezahlt, früher gekommen und tja. Und dann stand ich so mit meinem Koffer um 12 Uhr nachts und wusste nicht, wohin. Und dann zum Glück kannte ich aber einen lieber Freund, der eigentlich gesagt hatte, du kannst jederzeit anrufen, falls es was ist. Habe ich gemacht, er hat dann weiter telefoniert und bin dann bei einer Familie. Der Mann kam aus Ägypten, die Frau aus Finnland. Und ich durfte in ihren Speisekammer übernachten, immerhin.
Okay.
Das war
dann so, eine große Speisekammer auch?
Naja, 3x3, also eine Matratze passt da rein.
Okay.
Und ich hatte kein Fenster, aber so ein Luftungs.
Ja, so eine
Ja. Kleinen Lochlein, wo auch ein bisschen Licht reinkam. Und da blieb ich sozusagen ein halbes Jahr. Und
ein halbes Jahr in dieser Speisekammer?
Das war lustig. Ja, also ich meine, es ist natürlich keine Rede von Luxus oder von normalen Umständen, aber ich hatte ein Dach über den Kopf und die Frau war nett und der Mann war auch völlig in Ordnung, nur irgendwann ging es eben etwas bergab, dann müsste ich was anderes suchen. Ja, da ging es nicht mehr so gut und dann gab es Gott sei Dank die Möglichkeit, in einer Studentenwohnheim zu wohnen und das war so für mich ganz neuer Anfang. Aber die erste Zeit habe ich alles Mögliche gemacht, um zu überleben, weil ich hatte auch kein Geld. Fischmarkt gearbeitet, geputzt, Rezeption in irgendwelchen Hotels mit meinem super Deutsch damals. Das war sehr, sehr spannend. Ja, gekellnert. Alles, was kam, habe ich genommen.
Und somit dann sowohl die Kultur als auch die Sprache.
Ja, also das mit der Sprache war natürlich großer Kampf. Ich habe, weil ich müsste auch sofort anfangen zu studieren und Lesungen zu besuchen. Und ich habe sozusagen während der Unterricht mir alles aufgeschrieben. Ich wusste, im Deutsch ist es halt so, alles, was die Leute sprechen, wird auch so aufgeschrieben. Also ich habe sozusagen alles, was ich gehört habe, aufgeschrieben, so gut wie ich könnte, ich wusste. Und dann habe ich zu Hause abends mit dem Wörterbuch die Wörter rausgesucht und gelernt. Und ja, es war nicht einfach und ich weiß noch, ich musste so lachen und die Frau, ich hatte eine Lehrerin Kunstgeschichte. Und sie hat mich irgendwann gerufen, meinte so, Stella, ich muss etwas sagen. Also ich merke, du weißt so viel und alles, was du schreibst, es stimmt und passt. Aber ich brauche so lange, bis ich das verstehe. Ja, und aber mach weiter, das schaust du. Und ich so, ja klar, mache ich weiter.
Wahnsinn.
Ja, und es war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Also die ersten 3 Jahre waren ehrlich gesagt hoch, mit vielen Lichtblicken natürlich, aber es war einfach ein pures Überlebenskampf. Und ich weiß noch, irgendwann, es gab einen Moment, wo ich nicht wüsste, dass ich Eltern habe. Es war ein kompletter Kulturschock und insgesamt Schock. Und ich habe meine Mutter am Telefon und sie meinte, ja, hier ist deine Mutter. So, wie Mutter? Ich habe Vater? Mutter? Das kann nicht sein. Mhm. Ich habe alles komplett gelöscht.
Wahnsinn. Und dann?
Na, ich habe gedacht, naja, wenn sie sagt, dass ich eine Mutter habe, dann muss ich ja welche in der Tat haben. Und ich glaube, das ist so ein Zustand, was ja schwierig ist, wahrscheinlich das nachvollziehen. Ich habe das auch meiner Eltern lange Zeit nicht erzählt, irgendwann doch. Aber erst viel, viel später. Also die kennen sowieso mein halbes Leben nicht. Das ist auch gut so. Und ich glaube, es ist, für mich war alles so neu und so anders. Das war auch das erste Mal, wo ich Bulgarien verließ mit 22. Wo ich zum ersten Mal in Flugzeug stieg, zum ersten Mal ein U-Bahn und S-Bahn gesehen, zum ersten Mal Deutsch gehört, gelernt, gesprochen, versucht es zumindest, zum ersten Mal so viel Licht gesehen, zum ersten Mal alles war irgendwie eine Bankkarte gehabt und zum ersten Mal Versicherungskarte gehabt. Zum ersten Mal in Ausländerbehörde gewesen. Mhm. Zum ersten Mal so viel Neues um mich herum. Mhm. Und ich glaube, zum ersten Mal ohne Geld. Zum ersten Mal musste ich dafür komplett alleine sorgen. Und all das, glaube ich, macht mit einem schon sehr viel. Und ja, es war irgendwie, glaube ich, für mich irgendwann zu viel. Und dann habe ich wahrscheinlich, mein Gehirn hat gesagt, so, alles, was war, musst du vergessen, weil natürlich, es war auch diese Vermissen von mein Zuhause, von Freunden, ich hatte niemanden. Und auf einmal diese Kontraste, dieses alles zusammen war.
Wie lange warst du nicht zu Hause dann?
Die ersten 3 Jahre war ich erstmal nicht zu Hause. Ich ging nicht.
Wie hast du dich motiviert? Wie hast du es geschafft, weiterzumachen?
Ich wusste, dass ich keinen anderen Weg habe. Also zurück wollte ich nicht. Mhm. Ich wusste, dass das, was ich tue, das Richtige ist. Mhm. Es war so ein Gefühl immer in mir. Und ich wusste, okay, irgendwie wird es weitergehen. Und ich glaube, es ist immer auch so in mir, dass die Glaube, es muss nicht leicht sein. Also keiner hat mir gesagt, dass es leicht ist. Aber ich weiß, dass es immer einen Weg gibt. Mhm. Und wenn es keinen gibt, dann gibt es immer Möglichkeiten, einen zu machen.
Mhm. Inwiefern würdest du sagen, ist diese Zeit in deine Bilder, in deine Kunst mit eingeflossen?
Sicher, also ich kann es wahrscheinlich schlecht in Worte fassen, aber ich glaube, bei jedem Arbeit, was, also wenn du etwas aus sich heraus gibst, wenn du etwas machst, da fließt immer deine Erfahrung mit. Mhm. Und manchmal denke ich so, bei bestimmten Bildern, ich sehe sie, die sind wunderschön. Mhm. Dabei bleibt es aber auch. Mhm. Und es gibt anderen, die sehe ich und ich weiß, dahinter ist eine Geschichte, die weitergeht. Und die auch, ich kann es nicht erklären, das ist so ein Gefühl, was vermittelt würde. Und ich glaube, könnte sein, dass bei einigen zumindest Bilder von mir, nicht alle, dass auch sowas gibt. Mhm. Und es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen diese Düstere. Oder ist alles, ich kann süß sein, aber ich bin selten süßlich. Mhm. Und es gibt so eine Schattenseite und das, glaube ich, kommt auch ein bisschen von dieser Zeit oder auch von einfach insgesamt, weil das Leben ist nicht nur schön und nicht nur lustig und nicht nur Freude. Es gibt auch eine schattige Seite und die braucht man.
Ja, das eine bedingt das andere und das hat mehrere Perspektiven. Also es bedingt sich und somit lebt es ja auch, auch wenn wir häufig gern mehr zu der Sonnenseite dann wollen.
Ja.
Woher würdest du dann sagen, kommt deine Inspiration für deine Bilder und Illustrationen?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Manchmal sind Menschen, die mich total faszinierend, egal in welcher Hinsicht, also auch Negatives oder Positives, manchmal ist Licht, manchmal ist klar, Text, ganz wichtig, natürlich.
Mhm.
Also der Text muss stimmen und es muss irgendwas dabei sein, was mich auch provoziert, wo ich mich noch nicht so ganz auskenne, wo ich vielleicht was Neues ausprobieren kann, was mich, wo ich Sachen in mir entdecken kann, noch, die ich noch nicht kenne. Das finde ich immer sehr besonders schön.
Was kann dich an einem Kinderbuchtext provozieren?
Ja, eben wenn ich die Möglichkeit habe, alle meine Seiten zu zeigen, mir die Möglichkeit gibt, auch über gewisse Grenzen zu schreiten, auch in mir oder auch in Illustration, wo ich auch so ein bisschen sarkastisch, vielleicht nicht, aber eher nicht nur lieb und schön ist, sondern so ein bisschen
Ecken und Kanten mit rein.
Ecken und Kanten hat. Das brauche ich in Texten, auf jeden Fall. Zum Beispiel bei dem letzten Buch, was ich mal 2019 ist das erschienen, das vorletzte Buch, aber das war für mich eine sehr wichtige Geschichte. Das hat der Michael Stawalitsch geschrieben, ein tschechisch-österreichischen Schriftsteller, der in Wien lebt zurzeit. Das Buch heißt Die Menschenscheuche und das ist bei Kunst und Stifter Verlag erschienen. Ein Mannheimer Verlag. Wir wollen uns die wunderschönen Bücher machen. Und bei dieser Geschichte, es geht um einen kleinen Rabe, der Angst vor Menschenscheuchen hat. Vor Vogelscheuchen hat, pardon. Und er beschließt, das Spieß umzudrehen, weil er das Ganze nicht versteht. Und dann sieht so, die Menschen, die brauchen eine Lehre. Und baut selbstständig eine Menschenscheuche, eben die wie eine hässliche, schreckliche Rabe aussieht. Und eine sehr tolle Geschichte. Und das hat mich einfach herausgefordert, weil ich einerseits es wie eine Art Fabel, andererseits, es hat aber ganz viele verschiedene Facetten. Es hat ganz viele wichtige Themen für mich angesprochen, wo ich auch sehr viel von mir geben könnte. Und es hat etwas Klassisches, es hat aber etwas Modernes. Stawalitsch arbeitet sowieso gerne mit verschiedenen Stilen, verschiedenen Richtungen und grenzüberschreitend. Und das sprach mich sehr stark an und da habe ich gedacht, okay, ich kann dann in meinen Bildern ebenso verschiedene Stile zusammenbringen und das war für mich endlich so ein Buch, wo ich dachte so, aha, das würde ich gerne weiterverfolgen, diese verschiedenen Stile zusammenbringen, weil es ist etwas, was mich schon immer ausmacht, aber ich habe nicht immer diese Möglichkeit, es auszuleben und dieses Buch hat mir zum ersten Mal diese Möglichkeit gegeben oder vielleicht habe ich zum ersten Mal der Weg gefunden. Kann auch sein, aber das ist immer so ein Zusammenspiel. Und und das möchte ich auch gerne weiter eben verfolgen, dieses, ja, einerseits das Komische, andererseits das Klassische, das Zeichnerische und Malerische zusammenbringen. Das finde ich immer sehr schön.
Jetzt hast du eben gesagt, das ist ein Mannheimer Verlag. Wann und wie bist du dann nach Heidelberg gekommen?
Ich bin 2002 nach Heidelberg gekommen. Also ich hatte ja in Hamburg studiert, dort habe ich damals meinen Freund und später meinen Mann kennengelernt. ganz lieber Mensch, mit dem wir nicht mal zusammen sind, mhm. aber gut befreundet. Und hat er eine Stelle in Heidelberg bekommen.
Aha.
War Physiker damals, jetzt arbeitet was ganz anderes. Und hat an der Uni eine Stelle bekommen, so sind wir in Heidelberg gelandet. Und das war 2001, 2002, glaube ich, ja. Und dann war ich aber ein paar Jahre in München, eben wegen Arbeit dort. Und dann bin ich zurück nach Heidelberg gekommen.
Warum?
Naja, wir haben geheiratet dann und okay. Familie und dachte so, okay, dann gehe ich mal zurück. Und ich hatte ja beschlossen, dass ich Illustration mache und ja. So kam es zusammen. Genau. Und dann irgendwann ging die Liebe weg. Ich blieb in Heidelberg und ich dachte mir so, ah, auch schön. Ich habe auch inzwischen ganz viele nette Leute kennengelernt und tolle Freunde gewonnen. Und ich muss sagen, das ist ein wichtiger Faktor, dass ich nach wie vor hier bin.
Welchen?
Menschen. Tolle Menschen um mich herum. Wirklich ein Geschenk. Ja. Und das, ich weiß, dass man sowas selten, klar, überall finden kann, aber sehr viel Zeit braucht.
Mhm.
Und ich habe immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten drauf zu verzichten. Auch wenn man, klar, natürlich, man verliert sich nicht, Freunde bleiben über Jahre. Ich habe immer noch aus meiner Kindergartenzeit Freunde in Bulgarien, mit denen ich jetzt nicht unbedingt so viel Kontakt habe. Mhm. Aber ich weiß, ich bin da und die sind da und das ist schön.
Du sagst ja, wenn du arbeitest, bist du sehr in dich versunken und in deine Arbeit in einer völlig neuen Welt oder in einer völlig anderen Welt. Bist du dann insgesamt mehr eine Einzelkämpferin?
Ja, auf jeden Fall. Also ich gestehe, seit er und hier bin ich so ein bisschen ein Einzelgänger, Einzelkämpfer. Und es hat sicherlich auch so seine Gründe. Ich liebe Menschen. Das ist in der Tat so. Aber ich brauche sehr viel Zeit mit mir selber. Und ich stelle erstaunlicherweise fest, ich mag mich sogar immer mehr. Nicht, also es geht darum, dass mögen im Sinne, ich komme sehr gut mit mir klar.
Ja.
Und ich habe mir was zu erzählen. Und das ist wichtig. Also es ist nicht langweilig.
Das glaube ich. Ich schätze das auch sehr.
Und ich glaube, es ist auch der beste Weg, damit man anderen auch was gibt.
Mhm.
Und wenn ich mit Menschen zusammen bin, dann versuche ich auch immer was zu geben. Und dann brauche ich Zeit für mich.
Um wieder aufzufüllen.
Ja.
Inwiefern sind denn dann Kontakt und Menschen, du hast ja gerade gesagt, du bist auch nicht bereit, darauf zu verzichten, also schätze ich, ist es eine Inspirationsquelle und auch ein Wohlfühlen und so dein Sicherheitsnetz bestimmt auch?
Das ist mein Zuhause.
Mhm. Und inwiefern sind da Kontakte zu anderen Künstlern und Künstlerinnen und die Einbindung in Netzwerke oder auch jetzt gerade hier in Heidelberg Kontakt zu anderen Künstlern und Künstlerinnen wichtig?
Ganz wichtig und auch zu Menschen, die unsere Arbeit auch schätzen.
Mhm.
Und also ich hatte eben lange Zeit mich komplett von allem zurückgezogen.
Mhm.
Ich habe wirklich viel zu lange wahrscheinlich in meiner kleinen Hülle in Bergheimer Straße versteckt vor mich her gearbeitet und eben nur ganz engen Kreis von Menschen Kontakt gehalten, mit ganz engen Kreis von Menschen Kontakt gehalten. Die letzten ein, zwei Jahren komme ich mehr raus, auch durch Corona bedingt, muss ich sagen, das war das positive Entwicklung bei mir. Da bin ich sehr stark aus mir herausgekommen und auch einige Heidelberger Künstler und Künstlerinnen kennengelernt, aber auch Leute, die uns unterstützen, wie zum Beispiel Katharina Pelka, Ellen Koban, jetzt auch dich, euch. Und das ist so alles für mich Begegnungen, die sehr wichtig sind und sehr viel geben.
Mhm.
Und ich muss auch hier, würde ich gerne solche wichtige Momente auch in die letzten ein, zwei Jahren, die passiert sind, zum Beispiel Kultur, was Kulturtandem auch geschaffen hat als Möglichkeit für uns Künstler, die sich hatten so eine das war letztes Jahr, eben eine Möglichkeit, einen Raum gemietet gehabt, wo sie als Projektraum genutzt haben und immer wieder Ausstellungen organisiert, mit die mit Verkauf angebunden waren. Klar, alles nach Corona-Regeln gehalten, aber es war für uns eine Möglichkeit, dass wir uns zeigen, auch in diese Zeiten. Und solche Aktionen sind für mich, sehe ich auch in den letzten Jahren immer wieder, und das ist für mich ein Zeichen, okay, hier passiert viel.
Der positive Nebeneffekt, den du jetzt höchst vermutlich auch beibehalten wirst, schätze ich mal.
Ganz wichtig.
Du hast einige Auszeichnungen erhalten. Du bist vielfach ausgezeichnet für deine Arbeit als Künstlerin und Illustratorin, unter anderem mit der goldenen Plakette der Biennale der Illustration in Bratislava. Wie kommt man als Illustratorin zu solchen Preisen? Schickt man da selbst was ein? Wird man gesehen durch die Werke, die man macht?
Unterschiedlich, also in diesem Fall, also es gibt klar Wettbewerbe, wo man eigenhändig sozusagen seine Arbeiten zu sein kann, man sich selbst bewirbt. Es gibt aber viele, wie zum Beispiel hier der Fall ist, bei mir vor allem diese Bratislava-Geschichte war eher damit verbunden, dass ich ein Buch gemacht hatte, das heißt Grimms Märchenreise. Ich hatte die Troisdorfer Bilderbuchpreis gewonnen gehabt, zweiter Preis war das. Und von dort aus haben die es dann an die Biennale Bratislava verschickt. Mhm. Und so kam es dazu. Und meistens tun das die Verlage, also dass der Verlag sagt, okay, bewirb dich dort und dort. Das ist ein Buch, was vielleicht Chancen hat.
Ja.
Und dann macht man das. Oder es gibt aber zum Beispiel in Bologna, es gibt eine große, jedes Jahr, wenn die Messe stattfindet, gibt es auch eine große Illustratorenausstellung, da kann man sich auch selbst bewerben.
Okay.
Muss man immer wieder gucken, wann die ganzen Zeiten und Termine sind. Ich passe es häufig oder ich denke nicht dran. Und ja, aber es ist immer wieder gut für einen, dass man das macht, selbst wenn man nicht gewinnt. Das ist, glaube ich, es geht darum, dass man es wagt, dass man aus sich heraus Sachen wegschickt und zeigt. Also es geht vor allem darum.
Es wagen ist ein gutes Stichwort, weil wenn man sich deine Vita anschaut und deine Auszeichnung, ich bin darauf gestoßen, dass du mit 17 Jahren deine erste Auszeichnung bekommen hast. Für deine besonderen Leistungen im Kalaschnikow-Schießen und auch im Granatenwerken hast du anscheinend besonderes Talent. Was kannst du uns dazu sagen?
Ah ja. Ach, also mit 17, wir waren damals verpflichtet, einfach Militärausbildung zu machen. Das war jetzt keine große Geschichte. Wir wurden ein halbes Jahr in ein Lager geschickt, kleine Baracken, und müssten halt alles Mögliche lernen, wie zum Beispiel Klettern, Granaten werfen, Kalaschnikow schießen, springen, rennen. In all diese Geschichten war ich halt sehr schlecht. Ich bin extrem langsam. Langsamkeit ist mein zweiter Name. wahrscheinlich deshalb liebe ich auch Stendhal Dolnys Buch, Die Entdeckung der Langsamkeit. Ja, hat mir sehr viel geholfen. Naja, auf jeden Fall war ich immer sehr langsam bei allem, und ich habe mich meistens beim diese ganzen Langstreckenlaufen versteckt. Meine Klassenkameraden haben mich immer gedeckt.
Sehr gut.
Gute Menschen. Und dann, aber ich hatte gute Augen. Ich habe einfach sehr scharfe Augen, und das war auch früher mein Indianername. Scharfauge, weil ich immer alles fand.
Sehr gut. Ja, ja. Und Beobachtung ist ja auch heute noch.
Genau. Und so kam es. Ich hatte ein ruhiges Hand und scharfe Augen, und ich habe immer irgendwie die Zähne erwischt.
Ich würde sagen, das ist mal ein anderer Spillover-Effekt. Scharfe Augen und eine stille Hand. Nicht nur bei Illustrationen wichtig, sondern auch beim Kalaschnikow-Schießen.
Ja, ich gebe zu, heute glaube ich, kann ich das Kalaschnikow wieder von vorne nur von hinten erkennen. Ach. Also ich habe das seitdem nicht mehr gemacht.
Es hätte mich jetzt auch gewundert.
Ja, aber ich gebe zu, damals habe ich es gemocht. Also ja, ich habe so eine wahrscheinlich etwas schräge Seite, aber heute ist es mir irgendwie egal.
Du, ich glaube, es ist, jeder Mensch hat so sein Ventil und da was zu finden.
Ja, es geht einfach, damals glaube ich, ging es mir vor allem um diese Zähne zu erwischen.
Und das ist ja auch eine Konzentration. Mhm. Also, ja. Vorsichtiger Vergleich mit dem Bogenschießen im Asiatischen. Also, mhm, ja. Wenn du das wirklich angehst, habe ich mal drüber gelesen, dass du 2 Jahre ohne Bogen trainierst, um in deinen Körper diese Bewegungsabläufe und diesen Zustand, in deinen Körper in diesen Zustand zu versetzen.
Ja. Also ich muss sagen, die Zeit damals war an sich total aber Bullshit, weil es hatte weder Sinn gemacht, noch war es schön. Und letztendlich war es ein Muss, was wir machen müssten. Und das wüssten auch die ganzen Lehrer. Und es war alles so. Die letzten Jahre des SOTS-Zeiten in Bulgarien. Gott sei Dank gibt es nicht mehr.
Ja. Kommt es vielleicht, oder glaubst du, dass das auch mit eingeflossen ist, dadurch, dass du vielleicht mit 12 aufgehört hast zu zeichnen? Weil ich meine, als Künstlerin nutzt man seine Stimme ja auch irgendwie kritisch. Und dann, ich stelle mir das schwierig vor in der Umgebung oder in der Gesellschaft, in der du warst, dass dann dich zu kritisch zu äußern.
Ja, das war nicht einfach. Wir waren auch verpflichtet, natürlich irgendwann in Konsumrolle einzutreten. Das war auch so eine Geschichte für sich, wo wieder keiner von uns hat daran geglaubt, wirklich. Oder es war schon durchaus klar, wohin das Ganze führt und was für ein Unsinn ist. Also ich, schöne Idee, aber wie das gehandelt wird, ja. Darum ging es damals und das war alles anders als gut und schön. Und wir haben natürlich zum Teil versucht, uns dagegen zu wehren, aber viel könnte man nicht wirklich tun. Und ich weiß, es gab so eine Zeit, wo wir im Konsumol eintreten müssten und wir hatten eine Gruppe damals uns dagegen geweigert. Da ging es eine große Geschichte und mit Ausscheidung aus dem Schule und Verbieten von Studien und die Eltern hätten ihre Jobs verloren und ich weiß, dass meine Familie so ihre Vorgeschichte hat sowieso und es war nicht so einfach.
Rettet man sich oder flüchtet man sich dann vielleicht auch in seine Fantasie- und Bilderwelt?
Das sicherlich auch. Also für mich war immer das Zeichnen so eine Möglichkeit, der Realität auch zu entfliehen. Oder ich war schon immer so sehr viel alleine und sehr viel mit mir beschäftigt und ich habe mich immer in meine Welten viel wohler gefühlt als dort, wo ich war. So sag ich mal so. Und ich kann mir alles möglich vorstellen und ich könnte mir meine Welten selber erschaffen. Das war doch wunderbar. Und die waren viel, viel spannender, interessanter als das, was mich umgab. Es war viel grau, viel Beton und nicht so schön. Auch wenn unsere Zuhause gleich, es hat einen riesengroßen Garten voller Rosen. Dabei ist das ganze Haus, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht mehr wie 70 Quadratmeter. Aber ja, mit inklusive Garten. Aber es war so für mich ein Palast. Ich weiß noch. Ich habe gedacht, ich lebe in Weltall und es, ja, es ist wunderbar.
Und wie ist es heute, wenn du dahin zurückkommst?
Anders, weil es hat sich auch natürlich sehr viel geändert. Also die, ich habe meinen Opa geliebt, der hat sich um die ganzen Rosen gekümmert. Er ist eine ganz wichtige Person in meinem Leben gewesen übrigens, der mich immer ermutigt hat, meinen Weg zu gehen. Und er hat immer gesagt, so niemals aufgeben. Niemals. Und das habe ich irgendwie aufgenommen.
Hast du nicht gemacht.
Ja. Und auf jeden Fall, der hat sich immer um den Garten gekümmert, hat Rosen überall eingepflanzt. Wir hatten einen riesengroßen Feigenbaum. Den gibt es leider nicht mehr. Und dadurch ist auch alles anders. Aber die Rosen sind noch da.
Schön.
Und ja. Es ist anders, sicherlich anders schön auch, aber es ist schön. Also ich hatte zeitlang Schwierigkeiten gehabt, zurück nach Hause zu gehen, aus verschiedensten Gründen, aber jetzt fühle ich mich wieder sehr wohl. Und klar, meine alten sind echt zwei große Schätze für mich.
Sehr schön.
Die mich, obwohl kann ich verstehen, was ich tue, warum ich das tue, immer unterstützt haben. Mhm. Und das finde ich viel wertvoller, als wenn einer mich versteht und mich unterstützt. Das ist anders, das ist genauso gut, aber Liebe zu geben oder Verständnis zu geben dort, wo gar nichts deins ist, das finde ich noch viel mutiger.
Dieses Durchhaltevermögen und dieser Kampfgeist, diese Liebe und der Mut, all das einfließend, was möchtest du da selbst als Künstlerin mit deinen Arbeiten erreichen oder weitergeben?
Ja, wahrscheinlich auch so der Mut, sich selbst zu sein, egal was andere von dir denken und halten. Mhm. Und auch Mut zu riskieren, zu lieben, zu verlieren.
Und Neues zu gewinnen.
Ja.
Sehr schön.
Und niemals aufgeben. Ja, wahrscheinlich das. Ich glaube schon.
Oh, eigentlich wäre das ein tolles Schlusswort, aber ich habe tatsächlich noch eine Frage, denn du hast ja, wir laden in unserem Podcast ja Gäste ein, die mit ihren Produkten oder auch Dienstleistungen Spillover-Effekte in anderen Wirtschaftsbranchen oder in gesellschaftlichen Bereichen erreichen. Und über deine Arbeit, jetzt auch wie du sagtest vorhin, das mit den Grimms Märchen, wurde in der Presse geschrieben, dass deine Bilder wiederholen oder ergänzen die Handlung nicht, sie erzählen selbst die Geschichten. Ganz allein. Der Text ist nur mehr Beiwerk. Würdest du sagen, das ist das Credo deiner Arbeit auch? Da liegt auch dein Spillover-Effekt?
Zum Teil vielleicht, aber für mich ist schon das sehr wichtig. Also, da arbeite ich immer damit zusammen. Mhm. Aber ich glaube, bei mir ist es typisch, dass ich immer ein bisschen weiter hinausgehe. Also, oder dazu. Ja. Informationen, Geschichten zufüge, wie zum Beispiel jetzt bei dem Menschenscheuche, das Buch, da hatte ich, also ich recherchiere sehr gerne, bevor ich etwas mache, recherchiere ich sehr gerne oder ich informiere mich, was in diesen Themen, die Geschichte erzählt, was alles so passiert ist in dieser Zeit oder alles. Oder ich habe mich zum Beispiel bei diesem Buch gefragt, die Rabe sammelt ja bestimmten Gegenstände, um seine Menschenscheuche zu bauen. Mhm. Und ich habe mich gefragt, was könnte denn so ein Zeug sammeln? Klar, im Text steht Gabeln, Messen und Federn. Aber ich wollte dann noch ein bisschen mehr erzählen. Und es geht, ein der Themen in dieser Geschichte ist auch natürlich Zweiter Weltkrieg. Mhm. Und überhaupt Krieg, was Menschen, anderen Menschen antun. Und da bin ich auf eine Geschichte gestoßen, auf ein kleines Pärchen, Arusal, was Michael Floresheim gehörte, ein damals kleiner Junge, jüdischer Junge, der beim Abtransportieren ein Spielzeug mitnehmen durfte und das war sein Bär. Und dieses Bär hat ihm sein ganzes Leben begleitet, auch durch all die Lagen, wo er war. Und irgendwann nach dem Krieg ging er aber verloren. Und Jahre später, als er in Urlaub war, in einem Ort namens Arusal, hat in einem Laden so ein kleines Bärchen gesehen. Und dieser Bär hat er dann mitgenommen, ihm ein Pelzmäntelchen nähen lassen und er hat ihn bis sein Lebensende begleitet. Und ich fand diese Geschichte so schön und so wichtig, es mit aufzunehmen, dass ich eben es auch getan habe. Mhm. Dann gibt es auch im Buch dieser ein kleines Bär. Ein Bär, der sieht auch genauso aus wie das Seins. Und ich will nur sagen, es sind so Geschichten, es sind Momente, die ich, wenn ich mitbekomme, dann versuche ich auch in meinen Büchern wiederzugeben.
Da sind neue Welten und Welten, die sich immer wieder öffnen und neue Türen.
Und dass man sowas nicht in Vergessenheit gerät. Also solche Geschichten sind klein und manchmal, also nicht, dieses Bärchengeschichte ist halt, jetzt kennt nicht so viele Leute vielleicht, aber wenn man das weitergibt, ich finde das schön.
Das ist sehr schön. Es sind immer so kleine Geschenke und Geheimnisse dann noch drin versteckt.
Ja.
Sehr schön. Worauf können wir uns denn in Zukunft von dir freuen? Was ist denn so das Nächste, was ansteht?
Also ich arbeite momentan gerade an zwei Projekte. Das eine habe ich jetzt vorerst vorbereitet. Mal schauen. Ich hoffe, es kommt bald mehr. Ich kann leider noch nicht so viel erzählen. Aber gerade sitze ich an einer sehr schönen Geschichte. Es geht um eine Reise zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Und so viel kann ich sagen. Es geht auch tief unter das Wasser und dann wieder nach oben.
Okay.
Alles sehr schön und sehr spannend, ja.
Also wir können uns auf viele verwobene
Also ich vermute nächstes Jahr auf jeden Fall werden 2 bis 3 neue Bücher von mir auf dem Markt sein.
Sehr schön. Wir halten Ausschau. Stella, vielen Dank für diesen tiefen und wunderbaren Einblick in deine Arbeit und in dein Leben.
Danke dir. Schön war's, wirklich.
Es war sehr schön.